Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Jannis.
Hallo Dennis.
Ich sehe gerade nur ein Standbild von dir. Ah, jetzt hat es mal gewechselt. Also, die Verbindung ist schlecht, wie immer.
Lass uns nicht über das Internet reden.
Ich hoffe, wir kriegen keine Probleme. Also, wenn wir heute ab und zu mal unsere Einsätze nicht vernünftig angepasst haben und so, dann liegt es daran, dass wir uns einfach nicht richtig sehen und nicht sehen, wenn der eine gerade irgendwie die Hand hebt, weil er irgendwas kommentieren möchte. Naja, allgemein ist das heute auch ein bisschen eine besondere Folge, denn ja, ihr wart so toll. Ihr habt uns so viele Fragen geschickt und auch Themenvorschläge, dass wir ein bisschen überladen sind. Und wir müssen in der Tat so ein paar Fragen sogar auf die nächste Folge verschieben, weil wir das heute echt nicht geschafft hätten. Bei diesen ganzen Fragen ist uns allerdings was aufgefallen. Und zwar haben sich viele dieser Fragen so ein bisschen auf ein Thema gebündelt. Und das war das Thema Licht. Und dabei ist uns so ein bisschen aufgefallen, dass wir schon ganz viel über komplizierte Eigenschaften von Licht geredet haben. Ja, wir haben über Laser geredet mit mehreren Folgen, wir haben über Strahlteiler geredet, wir haben über die spezielle Relativitätstheorie geredet. Naja, aber so ganz klassisch über Licht, also so Reflexion und Wärmestrahlung und solche Sachen, da haben wir noch nicht wirklich drüber geredet. Und deswegen dachten wir heute, nehmen wir doch mal diese ganzen Fragen und bündeln sie einfach unter dem Namen Licht. Wir nennen die Folge einfach mal so, würde ich sagen. Und wir bringen das Ganze so ein bisschen in Kontext. Das heißt, wir fangen mal so ein bisschen an mit der Geschichte von Licht und wie hat man sich das als Physiker überhaupt mal so anfangs vorgestellt? Wie hat sich das Ganze entwickelt? Und dann werden wir aber konkret die Fragen von euch probieren zu beantworten und dann auch ein bisschen einzugliedern in diesen großen Kontext. Und ich würde sagen, wir haben noch ein paar andere Fragen, die nichts mit dem Thema Licht zu tun haben, Jannis, aber die stellen wir dann ein bisschen hinten an und die würde ich sagen, die beantworten wir dann am Ende des Podcasts. Also falls ihr dann nicht mehr so richtig Interesse daran habt, könnt ihr dann gerne auch aufhören und abschalten. Aber wir hoffen natürlich, auch daran seid ihr dann noch interessiert, an so ein paar anderen Fragen, die uns erreicht haben. Und mehr Fragen kommen dann nächste Woche auf jeden Fall. Aber schickt uns bitte trotzdem auch noch weitere Fragen, denn wir finden das richtig klasse, dass ihr so viele Fragen schickt. Und wir werden auch hier und da immer mal Fragen direkt per E-Mail oder per Instagram beantworten und die dann nicht im Podcast bringen. Das heißt, kein Problem. Wenn wir zu viele Fragen haben, kriegen wir das schon gelöst. Und zur Not suchen wir uns dann einfach von jedem ein, zwei besten Fragen raus oder so und beantworten nicht mehr alle Fragen. Ich glaube, das ist dann auch kein Problem letztendlich. Auch Themenvorschläge, wie gesagt, immer sehr, sehr gerne gesehen. Wir haben eine Liste, die größer werden kann, sehr, sehr gerne. Und wie immer das Ganze an physikgeplänkel@gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE, oder über unsere Social-Media-Kanäle, vor allen Dingen Instagram und Facebook, jeweils, ich glaube, physik-geplänkel oder so. Ihr findet uns schon, wenn ihr da physikgeplänkel sucht. Gut, ich würde sagen, Jannis, wie geht's dir? Bevor wir anfangen, können wir noch kurz plaudern.
Plaudern oder plänkeln. Die übliche Müdigkeit. Ich habe versucht, mich mit einem Tee irgendwie wach zu halten. Das kriegen wir dann schon irgendwie hin.
Ich muss sagen, dass meine Stimme kurz vorm Weggehen ist, weil ich heute schon sehr viel geredet habe. Also ja, wenn sie irgendwann dann bricht oder sich irgendwann so ein bisschen heiserer noch anhört als jetzt schon, dann liegt es einfach daran, dass ich viel rede. Bitte, seht darüber hinweg. Ja, bevor ich mit den Fragen starte, würde ich sagen, fangen wir wirklich einfach mal so ein bisschen mit der Geschichte von Licht an. Ja, wie hat man sich das überhaupt so vorgestellt?
Ja, Licht ist ja jetzt nichts, was man hätte entdecken müssen. Das ist ja offensichtlich da und jeder sieht es. Aber natürlich wusste man früher nicht, was hat es damit auf sich? Was ist diese Helligkeit und was leuchtet da am Himmel und was kommt da zu uns und warum ist das warm? Und dann hat man sich halt angefangen, Gedanken zu machen, so in der klassischen Zeit, wo die ersten Wissenschaftler wirklich versucht haben, die Natur ein bisschen geordneter zu beschreiben, also in der Antike, zum Beispiel in Griechenland. Und da war das so die Idee, dass Licht einfach Helligkeit ist, also etwas, was den Raum vollständig und direkt erfüllt, sobald es Tag wird. Und wenn es halt nicht da ist, ist es dunkel, also relativ einfach. Aber da war das noch diese Vorstellung, dass Licht auf jeden Fall immer sowas Instantanes hat. Also dass es ohne Verzögerung direkt überall hinkommt.
Genau, die erste wirklich physikalisch, sag ich mal, wissenschaftliche Beschreibung war dann eigentlich von Galileo Galilei, den man ja vor allen Dingen so von Planetenbahnen und so kennt. Es war, glaube ich, im Jahr so ungefähr 1630. Das heißt, man hat dann gerade so angefangen, sich das Licht das erste Mal so wirklich als Bündel von geradlinigen Strahlen vorzustellen. Also wir haben jetzt im Prinzip sowas wie den Urvater der linearen Strahlenoptik. Dass wir sagen, wir haben einen Lichtstrahl, der wird ausgesendet und ganz viele von diesen Lichtstrahlen machen irgendwie die Helligkeit aus. Also je mehr Lichtstrahlen ich habe, desto heller ist das Ganze. Und Galileo Galilei hat jetzt noch den Vorschlag gemacht, dass man vielleicht ja mal die Lichtgeschwindigkeit messen könnte. Denn das Licht könnte ja endlich sein und nicht wie vorher die Vorstellung war, dass Licht quasi instantan einfach überall ist. Also wenn ich eine Glühbirne anmache, ne, dass der ganze Raum bupp, sofort hell ist, sondern dass es vielleicht diese Strahlen, dass die sich erstmal im Raum ausbreiten müssen. Das konnte man eben zu dem Zeitpunkt noch nicht messen, aber er hat zumindest diesen theoretischen Vorschlag gemacht, dass man es vielleicht mal messen können sollte. Ja, das hat dann noch ein bisschen gedauert, in dem Fall ungefähr 45 Jahre, bis ins Jahr 1675. Und da hat man das erste Mal, nämlich Ole Römer, hat das erste Mal die Lichtgeschwindigkeit ganz, ganz grob gemessen. Hatte aber noch ja ungefähr, ich glaube, 30% Abweichung oder so vom heutigen Wert. Das waren so die ersten, ja, diese ersten Versuche, die Lichtgeschwindigkeit zu messen.
Aber natürlich sind 30% Abweichung bei einem endlichen Wert verglichen mit der Wert ist nicht unendlich schon relativ gut. Also man konnte damit sehr sicher sagen, Lichtgeschwindigkeit ist wirklich endlich und nicht unendlich. Und das war der große Erfolg, den Ole Römer damals hatte. Der erste Versuch, also wie er das gemacht hat, war mit Hilfe von Planetenbeobachtungen und Mondbeobachtungen. Und zwar hat er sich angeguckt, wie die Jupitermonde sich um Jupiter bewegen. Und unter anderem dank Galileo hatte man ja schon ein ganz gutes Verständnis dafür, wie diese Planetenbewegungen funktionieren. Das heißt, wie sich Planeten auf Bahnen bewegen und wann sie wo zu sehen sein müssten. Und jetzt kam es halt vor, dass er gesehen hat, dass wenn man die Monde um Jupiter vernünftig beobachtet, dass es da zu kleinen Abweichungen kommt in im Auftreten, also wann die zu sehen sind. Und das konnte man sich damit erklären, dass die Lichtgeschwindigkeit eben endlich sind. Das heißt, dass der Planet eigentlich schon dass die Monde in einer leicht anderen Position sind, als wo wir das sehen, weil das Licht ja eine gewisse Zeit braucht, bis es bei uns ist und in der Zeit ist der Mond schon weitergewandert. Und mit dieser Art der Messung hat er eben diesen damals noch relativ groben Wert, aber schon sehr aussagekräftigen Wert bekommen.
Genau, also die Lichtgeschwindigkeit ist endlich. Ja, man wusste jetzt noch nicht, dass die Lichtgeschwindigkeit wirklich die schnellste Geschwindigkeit im Universum ist, wie wir das heute ja wissen. Da kommen wir dann erst später zu. Da braucht es dann die spezielle Relativitätstheorie von Einstein. Beziehungsweise nicht mal die sagt das exakt, sondern das sind dann eigentlich noch Messungen. Da kommen wir dann, glaube ich, am Ende noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Wir waren jetzt ja im Jahr 1675, ja, und so um das Jahr 1700 war es dann so weit, dass man so ein bisschen das Ganze noch weiter gedacht hat, weil man unterschiedliche Sachen erklären wollte, besser erklären wollte. Zum Beispiel Reflexion von Licht an Spiegeln und Wechselwirkung von Licht mit Materie, also zum Beispiel Absorption von Licht und sowas. Und da war Newton der große Vorreiter. Es gab nämlich die sogenannte Korpuskeltheorie. Und zwar hat er jetzt das erste Mal gesagt, dieses Licht, was sich ja in Strahlen bewegt, linear, ja, das besteht in Wirklichkeit aus kleinen Teilchen. Die nannte er Korpuskel. Das ist ja, wie ihr euch vorstellen könnt, schon sehr nah an der heutigen Theorie der Photonen, der Lichtteilchen. Das heißt, so ein bisschen fast an der Quantenmechanik oder so. Das war aber noch deutlich, also es hatte noch nicht wirklich was mit Quantenmechanik zu tun. Es war einfach nur der Gedanke, Licht besteht aus kleinsten Teilchen und die würden jetzt auch genauso dementsprechend dann wechselwirken mit anderer Materie und so weiter. Da waren aber so ein paar falsche Annahmen drin. Zum Beispiel hat er noch gesagt, diese Korpuskel müssten irgendwie eine kleine Masse haben. Und dementsprechend, wenn man jetzt Wechselwirkung ausgerechnet hat, kamen da falsche Sachen raus bei. Ja, zum Beispiel, wenn die Frequenz größer werden würde, obwohl, da kann man noch nicht so richtig von Frequenz sprechen bei Korpuskeln, aber es geht eher so darum, wenn man jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, Licht in einem Prisma oder so hat, dann müsste es eigentlich genau andersrum brechen, als man das heutzutage kennt. Also diese Energie-Frequenz-Beziehung ist im Prinzip andersrum in dieser Korpuskeltheorie. Erstmal, die ist falsch. Ja, aber das war die beste Theorie, die man damals hatte, und um zum Beispiel solche Sachen wie Reflexion und so zu erklären. Und deswegen haben auch eigentlich alle Physiker zu dem Zeitpunkt eher diese Korpuskeltheorie vorgezogen. Obwohl es dann irgendwann auch so eine Gegentheorie gab, und da hatte ich ja gerade schon gesagt, okay, es gab noch irgendwie Frequenzen. Das heißt, es hat was mit Wellen zu tun. Es gab nämlich die Wellentheorie des Lichts. Licht bewegt sich also nicht ja geradlinig als ein Teilchen einfach, sondern Licht bewegt sich eher als eine Art Welle. Und das war dann vor allen Dingen Huygens. Das heißt, so im 17. Jahrhundert stand dann unter der Physikergemeinschaft eigentlich die Korpuskeltheorie von Newton gegen die Wellentheorie von Huygens. Wobei man aber, ja, Huygens war sehr, sehr kompliziert und man konnte eben nicht so einfach solche Reflexionsgesetze und so aufstellen. Das hat ein bisschen gebraucht. Und zu dem Zeitpunkt hat deswegen eher, ich sag mal, Newton gewonnen. Ja, und es hat dann große, ja, weitere Forschung und Hilfe von anderen Physikern benötigt, bis man immer mehr von der Korpuskeltheorie abgewichen ist, gerade wegen solchen, ja, Messungen von in Prismen und so weiter, wo man gesagt hat, okay, die sagt die offensichtlich falsch hervor. Und ist dann rübergegangen zur Wellentheorie. Und diese anderen Physiker waren ja vor allen Dingen Fresnel, Young, aber auch Maxwell, der dann nachher dann irgendwann noch die Maxwell-Gleichung aufgestellt hat, die auch heute noch Grundlage sind von allem, was wir über Licht wissen. Zu dem Zeitpunkt aber noch nicht, aber die haben schon so ein bisschen jetzt an dieser Wellentheorie gearbeitet.
Was ich ja so schön finde dabei ist, dass also selbst im 1700 schon diese ganzen Vorstellungen da waren, die wir heute auch von Licht haben, nur halt noch nicht so ganz verstanden. Das heißt, man hatte vermutet, es könnte eine Welle sein. Heute wissen wir, ja, es verhält sich als Welle. Damals hatte man vermutet, es könnte ein Teilchen sein. Wir wissen, ja, Licht ist auch gequantelt. Also es besteht aus einzelnen Photonen. Ja. Lustigerweise, wenn das Licht damals ja eine kleine Masse gehabt haben sollte in dieser Annahme, würde es ja von der Gravitation beeinflusst werden. Heute wissen wir, dass auch Photonen von der Gravitation ein bisschen beeinflusst werden. Vielleicht nicht ganz so stark, wie die Korpuskeln damals das wohl worden wären, aber immerhin, das heißt, diese Ideen waren schon gar nicht mal so schlecht, und auch diese Strahlenoptik, die man damals hatte, diese sehr grobe Beschreibung, wie sich Licht ausbreitet, ist auch heute immer noch eine sehr, sehr gute Näherung, wenn man im Labor mit Licht arbeitet. Für viele Sachen hilft das schon extrem weiter, und dann muss man noch so ein paar Sachen ergänzen, um das wirklich gut zu machen. Aber die grundlegenden Ideen waren damals schon alle da.
Diese Korpuskeltheorie hat übrigens sehr, sehr lange Vorrang gehabt vor der Wellenmechanik. Ich hatte gesagt, das fing so um das Jahr 1700 an mit Newton und der Korpuskeltheorie. Es war allerdings, ja, ich sag mal, ungefähr bis ins, ja, bis 1850 fast, dass man wirklich, ja, vorwiegend an die Korpuskeltheorie und eben nicht an die Wellentheorie vom Licht geglaubt hat. Diese ganzen Physiker um Maxwell rum waren auch erst im 19. Jahrhundert dann dabei, das immer weiter voranzutreiben. Und es gab dann ja eine Messung, eine wichtige Messung im Jahr 1850, nämlich mit der Drehspiegelmethode, mit der man nachher dann auch probiert hat, zum Beispiel die Lichtgeschwindigkeit noch genauer zu bemessen. Da konnte man jetzt erstmal auch die Lichtgeschwindigkeit zum Beispiel in verschiedenen Medien untereinander schon mal abschätzen. Und da konnte man zum Beispiel sagen, dass Licht an Luft schneller sein muss als im Wasser. Ja, das ist dasselbe, was ich vorhin mit dem Prisma meinte. Wenn man sagt, okay, Licht müsste zum Beispiel im Glas nach der Korpuskeltheorie auch schneller sein als an Luft. Ja, und das ist genau dieser Widerspruch, denn es ist andersrum. In Luft ist Licht schneller als im Glas. Ja, und in Luft ist Licht auch schneller als im Wasser. Das heißt, hier hat man wirklich die erste richtige experimentelle Messung gehabt im Jahr 1850, die sagt, die Korpuskeltheorie ist wirklich falsch und wir brauchen eine andere Theorie. Und naja, das konnte man dann ganz gut mit dieser Wellentheorie machen, weil die hat dann auf einmal alle Vorhersagen, die dann erarbeitet wurden, haben auf einmal gestimmt, haben auf einmal gepasst.
Ja, der nächste große Schritt war dann nicht nur zu sagen, wir haben es hier mit einer Wellentheorie zu tun, sondern was genau ist denn überhaupt Licht, womit wechselwirkt das, wie und in welchen Bereich gehört das? Und da kam dann eben James Clerk Maxwell an und hat verstanden, dass Licht zusammenhängt mit Elektrodynamik, also mit Ladungen, mit elektrischen Feldern, mit Magnetfeldern. Unter anderem wurde ja damals entdeckt, dass wenn man Material hat und Licht mit einer gewissen Polarisation da durchgeht und man ein Magnetfeld anlegt, man diese Polarisation drehen kann. Das ist dann der Faraday-Effekt. Das heißt, da hat man gesehen, da gibt es Wechselwirkungen, die mit Magnetfeldern zu tun haben. Und aus diesen ganzen Geschichten hat dann Maxwell eben die Maxwell-Gleichungen bekommen, die eben diese Verbindung herstellen zwischen Strömen, zwischen elektrischen Feldern, zwischen magnetischen Feldern und Licht.
Genau, er konnte so ein theoretisches Konzept theoretische Gleichung formulieren, die sagen, die beschrieben haben, dass wirklich elektromagnetische Wellen existieren können. Das heißt, dass es quasi einen Austausch gibt zwischen elektromagnetischen und zwischen elektrischen und magnetischen Feldern, die an sich so existieren können und die sich mit Lichtgeschwindigkeiten ausbreiten. Das heißt, im Prinzip hat er es in zwei Schritten gemacht. Er hat einmal beschrieben, dass es solche elektromagnetischen Wellen gibt, die sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Und dann im nächsten Schritt konnte man sagen, dann sind die wohl Licht. Ja, sie hätten auch nochmal neben Licht parallel existieren können. Aber da man die nicht quasi gefunden hat und es genau mit den Eigenschaften übereingestimmt hat, die man aus der Wellentheorie des Lichts dann kannte, hat man dann irgendwann geschlussfolgert, diese Maxwell-EM-Wellen, die sind Licht. Und die bewegen sich dann nach den Maxwell-Gleichungen auch mit Lichtgeschwindigkeit.
Ja, das heißt aber auch, dass diese Wellen jetzt den Charakter von einem elektrischen Feld und von einem magnetischen Feld haben, dass sich halt ja wellenförmig ausbreitet. Das heißt, wenn ich ein geladenes Teilchen habe und so eine Lichtwelle kommt jetzt an, dann wird die eine Kraft auf dieses geladene Teilchen ausüben und es ja zu Schwingungen anregen mit der Frequenz, die das Licht halt hat. Das heißt, da hat man dann verstanden, so ein bisschen grob gesagt, woraus Licht eigentlich besteht, dass es eben, wie gesagt, diese elektromagnetischen Wellen sind, also elektrische und magnetische Felder, die sich, die in bestimmten Raumrichtungen schwingen, was dann die Polarisation ist und die sich halt mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten.
Also sie schwingen senkrecht zur Ausbreitungsrichtung normalerweise und im Normalfall schwingen auch das elektrische und das magnetische Feld senkrecht zueinander. Ja, da gibt es Spezialfälle, wo das nicht mehr so ist, aber für normale Lichtwellen gilt das eigentlich so. Und das wäre jetzt so die Maxwell'sche Beschreibung von Licht. Allerdings hat man damals noch an den sogenannten Äther geglaubt. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ja, also man hat sich vorgestellt, dass quasi das ganze Universum durchflutet ist von irgendeinem mysteriösen Äther. Etwas, was irgendwie vorliegt. Ja, und Licht sich in diesem Äther ausbreitet, wie es normalerweise Wasserwellen zum Beispiel im Wasser tun. Also man dachte noch, es bräuchte unbedingt so ein Medium, in dem sich Licht ausbreiten kann, also wo das Medium selber angeregt wird, wenn die Energie der Lichtwelle ankommt und diese Anregung sich dann als Lichtwelle fortpflanzt quasi. Und das hat man relativ lange geglaubt. Das Michelson-Morley-Experiment, von dem ihr vielleicht schon mal gehört habt, was das dann widerlegt hat, das war erst 1881. Ja, und da konnte man dann wirklich sagen, okay, es scheint diesen Äther nicht zu geben, zumindest nicht in dem Sinn, den man damals angenommen hat, wo man zum Beispiel sagte, wie es in diesem Michelson-Morley-Experiment der Fall war, wenn man sagt, dass die Erde dreht sich um die Sonne in eine bestimmte Richtung, dann bewegt sie sich quasi gegen den Äther, der entweder ruht oder der so, ja, vielleicht so um die Erde herumgespült wird, wie wenn die Erde durch Wasser geht. Ja, das war einem nicht so ganz sicher, wie das dann wirklich ist, aber auf jeden Fall müsste es so eine Relativbewegung zum Äther geben. Und je nachdem müsste also Licht, wenn ich ihn ja in Richtung der Erde schicke oder in Bewegungsrichtung der Erde durch den Äther oder vom Äther weg, müsste es quasi eine andere Lichtgeschwindigkeit nachher aufweisen. Und das konnte man mit einem Michelson-Interferometer machen, deswegen auch das Michelson-Morley-Experiment, wo man im Prinzip ja einen Arm in Richtung der Erdbewegung genommen hat und eins senkrecht dazu. Und das konnte man dann noch in verschiedene Richtungen drehen und so weiter. Und man hat immer gesehen, dass die Lichtgeschwindigkeit denselben Wert hat. Es macht überhaupt keinen Sinn. Es war nicht abhängig von irgendeiner Bewegung durch diesen Äther im Universum. Und ja, dann kam man mit zum Schluss, diese elektromagnetischen Wellen scheinen sich auch im Nichts, im Vakuum ausbreiten zu können. Sie brauchen gar kein Medium.
Genau, das heißt, im Prinzip ist es einfach nur Energie in Form von elektrischen und magnetischen Feldern, die sich selbst erhaltend fortbewegen durch den Raum. Es braucht kein einziges Medium, was da irgendwie schwingt und diese Wellen trägt. Und das ist so ein bisschen die Besonderheit bei Licht. Und das war eben die Grundlage dann für Einstein zu sagen, ich bastel mir die spezielle Relativitätstheorie, weil ja anscheinend Licht kein Medium braucht. Das heißt, die Lichtgeschwindigkeit auch eine absolute Konstante ist und nicht von der Bewegungsrichtung abhängt. Und allein mit dieser Annahme folgt eben extrem viel, was man in der speziellen Relativitätstheorie dann alles zusammengefasst hat. Also diese ganzen Sachen wie Zeitdilatation und Längenkontraktion, das sind alles Folgerungen, weil eben diese eine Geschwindigkeit überall konstant ist, in jedem Bezugssystem konstant ist. Also egal, wie ich mich bewege, das Licht hat für mich immer die gleiche Geschwindigkeit. Und das führt dann eben zu diesen teilweise sehr unintuitiven Effekten. Und das ist eben das, was dann nach 1900 die Physik revolutioniert hat, dass man eben gesehen hat, dass Licht nicht einfach nur irgendein Phänomen ist unter vielen, das man studieren kann und was ganz interessant ist und ein bisschen hilfreich ist, sondern dass es eben eine fundamentalere Bedeutung hat über wie Zeit vergeht, was Gleichzeitigkeit bedeutet und dass es auch mit dem Raum und der Zeit und allem zusammenhängt.
Über die spezielle Relativitätstheorie haben wir eine eigene Folge gemacht. Also hört euch die sonst hier nach nochmal in Ruhe an. Deswegen gehen wir da jetzt nicht nochmal im Detail drauf ein. Wenn ihr dazu Fragen habt, schickt sie uns ruhig nochmal. Und wir haben dazu auch Fragen noch bekommen, die wir gleich im Anschluss an dieser Geschichte des Lichts nochmal besprechen werden. Aber wir werden jetzt nicht im Einzelnen nochmal die Effekte der speziellen Relativitätstheorie, glaube ich, durchgehen. Dann wäre diese Folge echt deutlich zu lang. Ja, aber irgendwie war ja auch Einstein derjenige, der jetzt zwar irgendwie diesen Welleneffekt von Licht ausnutzen konnte und das in der speziellen Relativitätstheorie mit der Lichtgeschwindigkeit verpacken konnte, aber der ja den Nobelpreis bekommen hat für den Fotoeffekt.
Genau, für die andere Sache mit dem Licht.
Ja, genau. Und das ist ja irgendwie, der Fotoeffekt hat ja genau bewiesen, dass das Licht eben keine Wellen sind, keine Wellennatur hat, sondern das Licht ja im Prinzip aus kleinen Teilchen besteht, aus diskreten Energieportionen. Ja, beim Fotoeffekt, da kann ich nur diskrete Energiewerte übertragen, absorbieren oder auch emittieren, abgeben. Das konnte er beweisen, dafür hat er den Nobelpreis bekommen. Und ja, jetzt hatten wir irgendwie widersprüchliche Sachen. Wir hatten zum Beispiel auch andere Experimente, zum Beispiel das Doppelspaltexperiment, was ganz klar beweisen konnte, nee, Licht ist kein Teilchen, Licht muss auf jeden Fall eine Welle sein. Das heißt, die haben sich einfach widersprochen. Und letztendlich hat das dann ja zur Quantenmechanik geführt und so weiter. Und man hat diese Dualität von Licht mehr oder weniger aufgestellt. Das heißt, Licht ist sowohl Welle als auch Teilchen. Und es kommt auf die Frage an, die man stellt. Es kommt auf das Experiment an, wie man hinguckt, ob man gerade die Welleneigenschaften oder die Teilcheneigenschaften von Licht sieht. Man sieht nur nicht beides gleichzeitig. Das ist ganz wichtig.
Ja, das war ja die Grundlage, da haben wir auch in einer letzten Folge nochmal drüber gesprochen, die ja dazu geführt hat, dass man dann auch verstanden hat, dass alle Materie auch Welleneigenschaften haben kann. Und wenn man das dann alles zusammenpackt, kommt man ganz am Ende raus bei der sogenannten Quantenelektrodynamik. Das ist die Quantenfeldtheorie, die eben ja alles quasi als was elektromagnetisch wechselwirkt, sowohl als Welleneigenschaften, als auch als Felder, als auch als Quanten beschreibt. Das ist wirklich die modernste und vollständigste Beschreibung von Licht, aber auch von natürlich Elektronen und von Neutrinos und allem anderen, was eben in diesem Bereich ist. Alles, was mit der elektromagnetischen Wechselwirkung irgendwie zusammenhängt. Und da kriegt Licht nochmal einen ganz anderen Charakter. Da wollen wir nicht zu sehr drauf eingehen, weil das schon relativ kompliziert und mathematisch ist. Aber die Photonen sind die sogenannten Austauschteilchen, die eben diese elektromagnetische Wechselwirkung zwischen den verschiedenen, zum Beispiel zwischen Elektronen, vermitteln. Das heißt, ein Elektron kann ein Photon aussenden und ein anderes kann das dann empfangen und dadurch ist eine Kraft zwischen diesen beiden Elektronen vermittelt worden. Und da sieht man dann ein bisschen mehr über diese quantenmechanischen Eigenschaften vom Licht und natürlich fundamental, dass es Energie überträgt. Das heißt, es ist eine Energieportion, die jetzt zum Beispiel von einem Elektron abgegeben wird. Das heißt, das Elektron wird ein bisschen weniger energiereich und zum Beispiel ein anderes Elektron nimmt dann diese Energie auf und wird dann energiereicher. Das ist so die fundamentale Rolle von Licht in der Quantenelektrodynamik.
Ja, da sind wir eigentlich bei der Moderne angekommen. Ja, besser wird es nicht mehr. Wir haben Quantenelektrodynamik, die alles beschreibt, was irgendwie mit der elektromagnetischen Wechselwirkung zu tun hat. Das hat man ja auch irgendwann noch zusammengefasst vernünftig. Das war dann im Lichte der speziellen Relativitätstheorie mit den Lorentz-Transformationen konnte man dann sehen, dass man irgendwie je nach Bewegung konnte man Magnetfelder transformieren in elektrische Felder und hat gesehen, dass das Ganze in Wirklichkeit gar nicht zwei verschiedene Felder sind, sondern dass es ein großes Feld ist, was davon abhängt, je nachdem, wie man drauf guckt quasi, welche Eigenschaften man wieder mal sieht. Also solche ganzen speziellen Effekte kommen dann rein. Da haben wir in der Folge spezielle Relativitätstheorie auf jeden Fall drüber geredet. Bin ich mir ziemlich sicher, aber es ist schon sehr lange her. Also ich weiß es nicht mehr, aber das werden wir auf jeden Fall besprochen haben.
Hoffen wir es mal.
Es geht ja in Wirklichkeit sogar noch weiter. Man hat ja als fundamentale Kraft sogar die schwache Kraft noch mit irgendwie einbeziehen können. Also wir haben heutzutage eine elektroschwache Wechselwirkung. Das kann man alles zusammenführen auf eine Basis, wo quasi sowohl die Elektrodynamik, also die elektrischen und die magnetischen Felder mit drinstecken und wechselwirken, aber auch die schwache Wechselwirkung, die sowas wie den atomaren Zerfall nachher ausmacht. Und das alles quasi mit einem großen Tensor, wenn man sich das so vorstellen will, mit einem mathematischen Objekt beschreiben kann. Und je nachdem, wie man drauf guckt, fällt da dann alles bei raus, was man irgendwie mathematisch braucht, um sich diese ganzen Kräfte vorstellen zu können.
Eine Sache, die noch sehr interessant ist, die wir jetzt so ein bisschen bisher übergangen haben und die, glaube ich, auch mit einer Frage im Zusammenhang steht, ist die sogenannte Schwarzkörperstrahlung. Und zwar die elektromagnetische Strahlung, also das Licht, was ein ja, ideal absorbierender und absorbierender und emittierender Körper abgibt, je nach Temperatur. Das heißt, diese Tatsache, dass wenn ich zum Beispiel Metall erhitze, dass irgendwann anfängt rot zu glühen und irgendwann weiß glüht. Das ist einfach, dass dieser Körper Licht abstrahlt, und zwar mit nicht nur einer Wellenlänge, sondern mit einem ganzen Wellenlängenbereich. Und das Maximum wird dadurch bestimmt, wie heiß dieser Körper ist.
Kommen wir gleich vielleicht nochmal im Detail zu, was genau das mit Wärmestrahlung zu tun hat und wie jetzt Körper genau diese Wärmestrahlung aussenden. Das ist in der Tat noch eine Frage. Vielleicht gehen wir dazu über, oder, Jonas? Oder wolltest du noch irgendwie Details zur Geschichte? Ja, das
können wir dann in dem Fragenteil quasi noch so ein bisschen mit behandeln.
Gut, ich würde sagen, gehen wir jetzt dazu über, weil es jede Menge Fragen sind und ja vor allen Dingen auch übers Licht. Man muss dazu sagen, dass es natürlich jetzt so ein bisschen ungeordneter wird. Also diese schöne Struktur, wie wir eben zeitlich hatten, chronologisch, die fällt jetzt ein bisschen raus. Aber ich hoffe, das verwirrt nicht allzu sehr. Ich probiere mal ein bisschen Kontext auf jeden Fall dann bei der Beantwortung auch noch mitzuliefern. Die ersten Fragen, und das sind jede Menge von Fragen, deswegen möchte ich mich da sehr herzlich bedanken, die kommen alle von Ulrich per E-Mail. Es fängt an. Warum ist die Lichtgeschwindigkeit genauso groß, wie sie ist und nicht etwa kleiner oder größer? Ja, wir haben probiert, das rauszubekommen im Internet, aber es wird immer nur auf die Maxwell-Gleichung verwiesen. Aber so richtig klar ist das nicht geworden, warum das so ist.
Ja, es gibt keine wirkliche Begründung. Also in den Gleichungen, das sind halt gemessene Konstanten, die da eingehen. Und die haben halt einen Wert, der so ist, wie wir ihn heutzutage messen. Ob der jetzt genau so sein muss, darüber kann man relativ viel spekulieren. Es kann natürlich sein, dass das ein Universum, in dem wir quasi entstehen konnten, diese Lichtgeschwindigkeit braucht, weil sonst Wechselwirkungen zu stark oder zu schwach wären, um solche komplexen Gebilde produzieren zu können. Das heißt, wenn die Lichtgeschwindigkeit anders wäre, wären wahrscheinlich Naturgesetze ein ganz klein bisschen anders und Dinge würden nicht so funktionieren, wie sie bei uns funktionieren.
Genau, eine schöne Vorstellung, die man dazu meistens entwickelt, wenn man da in dem Gebiet länger ist, ist, dass es so ein bisschen was mit der Steifheit der Raumzeit zu tun hat oder des Raumes, mehr oder weniger. Dass es damit zu tun hat, wie schnell können sich solche elektromagnetischen Wellen wie Licht durch diesen Raum bewegen. Ja, und hier haben wir gar kein eigenes Medium. Es gibt da quasi kein Äther, das haben wir ja bewiesen. Aber wenn man jetzt die Raumzeit selber als eine moderne Art von Äther annimmt oder von einem Medium, dann muss sich schon das Licht da irgendwie durchkämpfen durch diesen Raum. Dieselbe Vorstellung hat man übrigens auch bei Gravitationswellen, wo ja der Raum sogar gekrümmt wird und dann die Information dadurch weitergegeben wird. Und die bewegen sich ja auch sehr, sehr wahrscheinlich mit Lichtgeschwindigkeit, zumindest nach der allgemeinen Relativitätstheorie, auf jeden Fall mit Lichtgeschwindigkeit. Und das ist hier dieselbe Idee. Das heißt, das bewegt sich sehr, sehr schnell durch den Raum, weil der Raum selber sehr, sehr steif ist. Ja, je steifer ein Medium ist, desto schneller bewegen sich Wellen normalerweise in diesem Medium. Ja, man hat das zum Beispiel bei Metall oder so, wenn das Metall sehr steif ist und ich da drauf haue, dann ist die Schallwelle auch schneller, als wenn das Metall ein bisschen ja, weniger steif ist. Und das ist so ein bisschen die Vorstellung. Einstein selber in der speziellen Relativitätstheorie sagt gar nicht unbedingt, dass die Lichtgeschwindigkeit wirklich diese eine konstante, schnellste Bewegung im Universum ist. Die Annahme ist eigentlich nur, es gibt diese eine Bewegung, ja, und von der folgt quasi alles, was mit der speziellen Relativitätstheorie zu tun hat. Und die Messungen sagen dann letztendlich einfach, ja, die Lichtgeschwindigkeit ist es offensichtlich. Das ist so ein bisschen die Folgerung daraus. Das heißt, wie groß die Lichtgeschwindigkeit genau ist und dass sie so groß ist, ist eigentlich eine rein experimentelle Bestimmung. Wir wissen laut Einstein und laut den Maxwell-Gleichungen nur, es muss eine geben, die dann die schnellste Geschwindigkeit, die schnellstmögliche im Universum ist und die dann auch nicht vom Bezugssystem abhängt. Aber die geben selber keinen Grund, einen gewissen Wert anzunehmen. Das ist dieser reine Wert, ist wirklich einfach eine Messung.
Ja. Wie bei so vielen anderen Werten auch.
Ja, sehr gut. Okay, ich probiere einfach mal weiterzulesen. Okay, nach euren Erläuterungen habe ich es so verstanden, dass das Licht bei der Expansion des Universums eine Rotverschiebung erfährt. Dabei verringert sich die Frequenz. Wenn sich Licht nun sehr, sehr lange im expandierenden Raum bewegt, wird dann die Frequenz immer kleiner. Wohin verschwindet die Energie? Gibt es beim Licht eine Frequenzgrenze nach unten hin, bei der die Photonen gegebenenfalls nicht mehr existieren können? Hannes?
Die Frage gebe ich gleich mal an dich zurück.
Ja, das ist in der Tat, also der erste Teil der Frage ist eine schwierige Frage. Wohin geht die Energie bei der Rotverschiebung von Licht durch die Expansion des Universums? Die Antwort ist normalerweise, sie geht verloren, denn das sind globale Effekte, die nicht lokal auftreten, die erst auftreten, wenn Licht über ja, Tausende oder Millionen von Lichtjahren quasi gewandert sind. Und global in der allgemeinen Relativitätstheorie gibt es keine Energieerhaltung. Ja, Energieerhaltung gibt es nur, wenn wir eine sogenannte Zeitsymmetrie haben. Also wenn ich einen Prozess vorwärts und rückwärts ablaufen lassen kann, mehr oder weniger in der Zeit, und der sieht exakt gleich aus. Aber auch wenn ich sowas machen kann, wie ich, egal wann ich das Ganze mache, es ist immer gleich. Also egal, ob ich es jetzt mache oder in 1000 Jahren. Und das ist lokal laut ja, den Theorien, die wir haben, immer gegeben. Deswegen haben wir da eine Energieerhaltung. Aber wenn ich eben ja alles verändere, wenn ich die ganze Raumzeit durch die Expansion des Universums verändere, dann macht es eben schon einen Unterschied, wann ich das Ganze mache, wann ich das Licht von einem Ort zum anderen laufen lasse und was währenddessen passiert. Ich kann das Ganze nicht mehr einfach rückwärts laufen lassen, weil sich währenddessen der Raum geändert hat. Und dann geht eben sowas wie Energieerhaltung auf großen Skalen verloren. Das heißt, im Prinzip ist es so, dass ja global gesehen die Rotverschiebung schon einfach Energie verliert. Auch wenn lokal es nichts gibt, wo ein Photon jetzt seine Energie hin abgeben könnte. Ja, lokal ist die Energie erhalten. Das ist in der Tat deswegen eine sehr, sehr komplizierte Frage. Und eine Frage, die natürlich auch immer noch untersucht wird. Also es ist nicht abschließend geklärt, sondern das ist durchaus was, wo man verschiedene Theorien noch auf dem Schirm hat, wo man, wenn man hofft, dass man zum Beispiel irgendwann mal Abweichungen findet von den gängigen Theorien und so weiter. Aber das ist zumindest die Erklärung der allgemeinen Relativitätstheorie. Global gibt es keine Energieerhaltung, deswegen geht da Energie verloren. Vielleicht ganz kurz, die letzte Teil der Frage ist leicht zu beantworten. Frequenzgrenze nach unten hin, also dass das Ganze vielleicht so wenig Energie hat, dass es dann gar kein Photon mehr geben kann, das ist nicht der Fall. Allerdings kann man sich natürlich so klassische ja, Grenzen überlegen, so experimentelle Grenzen, wenn man sagt, okay, Frequenz wird immer kleiner, Wellenlänge wird immer größer. Naja, was heißt denn das, wenn ich eine Wellenlänge habe, die zum Beispiel so groß ist wie unser sichtbares Universum? Geht es vielleicht dann nicht mehr größer? Zumindest dann könnte ich keine Änderungen mehr messen oder so. Das heißt, das wären vielleicht so experimentelle Grenzen, die man sich überlegen kann. Aber eigentlich in der Physik drin gibt es solche Untergrenzen nicht. Ein Photon könnte eine beliebig kleine Energie haben, also eine beliebig kleine Frequenz haben.
Ja, hast du doch gut erklärt.
Sehr gut. Ich gehe mal weiter. Hier geht es jetzt um diese ja, Wärmestrahlung, Schwarzkörperstrahlung. Es fängt so ein bisschen damit an. Ihr habt ja einmal erläutert, dass bei der Temperatur der absolute Nullpunkt nie wirklich erreicht werden kann. Strahlen Körper, die sich knapp über dieser tiefsten Temperatur befinden, auch Licht ab? Beziehungsweise strahlen somit alle Körper Licht ab?
Die Antwort ist erstmal ja, ne?
Die Antwort ist erstmal ja, genau. Jeder Körper, weil ja keiner den absoluten Nullpunkt erreichen kann, geben Wärmestrahlung ab. Und das ist genau diese Schwarzkörperstrahlung, von der du gesprochen hast. Es gibt dieses Planck'sche Strahlungsgesetz, da kann man sich angucken, ja, welche Temperatur habe ich und wie viel Energie sende ich deswegen auf welcher Frequenz quasi ab. Es gibt da so eine schöne Frequenzverteilung und dann kann ich mir das angucken. Und wir nennen das Ganze Wärmestrahlung im Infraroten. Da geht die Frage dann oder auch andere Fragen nachher auch nochmal hin. Das kann ich einfach schon mal vorwegnehmen, weil das so die typischen Wärmestrahlungen sind von Körper, die so auf Zimmertemperatur sind. Also alles, was uns so umgibt, sendet normalerweise Infrarotstrahlung aus, weil eben da das Maximum dieser Verteilungskurve liegt. Ja, aber wenn ich zum Beispiel zur Sonne gucke, ja, die sendet nicht im Maximum Infrarotstrahlung aus, sondern die Sonne sendet im Maximum zum Beispiel sichtbare Strahlung aus. Deswegen sehen wir die Sonne ja auch so hell leuchten. Ja, und deswegen sind unsere Augen zum Beispiel auch so gut darauf angepasst auf die Sonne. Das heißt, je heißer etwas ist, desto zu höheren Frequenzen verschiebt sich das Ganze auch. Wenn etwas viel kälter ist, also sehr nahe beim absoluten Nullpunkt, dann wird es natürlich auch ja sehr, sehr kleine Frequenzen vor allen Dingen ausstrahlen. Das heißt, eventuell können wir das dann nicht mehr vernünftig messen und die Energien, die übertragen werden, sind dann nur noch sehr, sehr klein.
Aber das Interessante dabei ist ja, es ist ja nicht nur so, dass ein Körper mit einer bestimmten Temperatur Strahlung aussendet und damit Energie verliert, sondern dass er natürlich auch umgekehrt Strahlung absorbiert. Das heißt, Licht, was aus der Umgebung kommt, absorbiert und sich dadurch wieder ein bisschen aufwärmt. Und das stellt sich so ein Gleichgewicht dann ein zwischen Absorption und Emission. Und typischerweise, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem komplett leeren Raum zwei Körper nehme mit unterschiedlichen Temperaturen und die sich einfach so anstrahlen lasse, dann wird sich irgendwann ein thermisches Gleichgewicht zwischen diesen beiden Körpern einstellen. Das heißt, sie werden ihre Energie so weit austauschen, dass sie genau die gleiche Temperatur haben. Und das ist jetzt der große Knackpunkt, wenn ich sage, ich habe etwas ganz knapp über dem absoluten Nullpunkt und es strahlt dann ein bisschen Wärme ab. Da ist ja immer noch ganz viel Wärmestrahlung, die da jetzt auftritt, also zurückkommt und das wieder aufwärmt. Und wenn ich das alleine im Weltall lasse, habe ich immer noch diese knapp 3 Kelvin Temperatur von der Hintergrundstrahlung. Denn wir haben ja mal erzählt, es gibt ja diesen Mikrowellenhintergrund, der eben von der Zeit, wo das Universum durchsichtig wurde, übrig geblieben ist und immer noch als Photonen durchs Universum schwirrt. Und das hat eine sogenannte Strahlungstemperatur von ungefähr 3 Kelvin. Das heißt, alles, was da drunter liegt, würde jetzt von der Hintergrundstrahlung im Universum wieder so weit aufgewärmt, bis es im Strahlungsgleichgewicht wäre.
Ja, sehr schön. Es geht noch ein ganz klein bisschen weiter, die Frage. Wenn ich einen Teil überspringe, den wir jetzt schon mitbeantwortet haben, ist die eine Frage am Ende dazu noch. Es geht jetzt hier um diesen nah beim absoluten Nullpunkt. Entsteht das Licht hier auch noch dadurch, dass Elektronen die Orbitale wechseln? Also wenn jetzt Elektronen nahe dem absoluten Nullpunkt sind, das ist hier die Idee. Die Energie und die Bewegung nah beim absoluten Nullpunkt kann ja nicht mehr viel, da kann ja nicht mehr viel vorhanden sein quasi. Die Sache ist, Elektronen strahlen allgemein nicht nur dann, wenn sie Orbitale oder sage ich mal ganz allgemein Energieniveaus wechseln, sondern die haben ja eine Ladung und Ladung strahlt immer dann, wenn sie beschleunigt wird, grundsätzlich. Das heißt, wenn sich so ein Elektron irgendwie bewegt, also eine Bewegungsenergie hat und diese Bewegungsenergie ein bisschen ändert, ja, also es beschleunigt wird, ja, dann wird es immer automatisch strahlen. Dafür muss es nicht irgendwelche, ja, Energiezustände, wenn es gerade gebunden ist an einen Atomkern oder so, ändern. Dann sendet es natürlich auch Energie in Form von Strahlung ab. Aber wenn ich jetzt Elektronen abgekühlt habe nahe dem absoluten Nullpunkt, dann werden die normalerweise noch so ein ganz klein bisschen von sich aus so wackeln, ja, so vibrieren. Und diese kleinste Bewegungsenergie, ja, es ist nicht gebunden an ein Atom mit Orbitalen oder so, diese kleinste Bewegungsenergie, die führt immer mal wieder zu Beschleunigungen und die führt dann dazu, dass es immer mal wieder auch abstrahlt.
Was natürlich noch eine ganz interessante Sache ist, wenn man jetzt über Schwarzkörperstrahlung und Wärmestrahlung redet, ist, dass es sehr viele Anwendungen davon gibt oder, sagen wir mal, praktische Probleme mit dieser Wärmestrahlung. Was man so aus dem Alltag kennt, ist zum Beispiel, wenn man nachts irgendwo draußen ist und keine Wolken hat, also einen klaren Himmel, dann wird es relativ schnell sehr kalt, weil ich dann versuche, eben dieses Strahlungsgleichgewicht mit dem Mikrowellenhintergrund, also mit dem Universum zu kommen. Das heißt, ich strahle ab, gemäß meiner Temperatur, aber was zurückkommt, ist einfach nur 3 Kelvin Wärmestrahlung. Das wärmt nicht gut auf. Wenn ich natürlich Wolken habe, haben die ja Temperaturen irgendwo in einem Bereich von, ja, ein paar Grad, wenn es gut läuft. Das heißt, da habe ich wesentlich mehr Wärmestrahlung und deswegen kühle ich dann nicht so aus. Andere Anwendungen, die wir jetzt so aus dem Labor zum Beispiel kennen, ist, wenn man mit Vakuumsystemen arbeitet und da irgendwie Wärme produziert und die weghaben möchte. Normalerweise so in einer Wohnung oder so wird das ja über die Luft transportiert. Das heißt, ich habe Luft, die sich erwärmt und Wärme dann wegführen kann. Das habe ich im Vakuum natürlich nicht. Da muss ich darauf hoffen, dass genug Abstrahlung stattfindet, dass etwas nicht überhitzt, sondern sich in, versucht, in thermisches Gleichgewicht zu kommen und damit die Energie los wird. Das ist häufig nicht so einfach. Und eine andere Geschichte auch in diesem Bereich sind ja, wenn ich Sachen versuche herunterzukühlen, eben knapp über den absoluten Nullpunkt, dann muss ich sehr darauf achten, dass ich alles, was drumherum ist, auch kalt genug mache, dass es nicht Wärmestrahlung gibt, die plötzlich mein Objekt wieder aufwärmt, weil ich irgendwo noch irgendwas quasi im Sichtfeld habe, was Zimmertemperatur hat. Also was relativ abstrakt wirkt, wenn man da so drüber redet, hat doch sehr viele praktische Anwendungen, sowohl im Alltag als auch in ganz vielen experimentellen Umgebungen.
Ja, sehr schön. Ich fasse den nächsten Block von Fragen bezüglich des Themas Licht mal ein bisschen zusammen. Es geht nämlich jetzt, wir machen einen kleinen Sprung zum Anfang des Universums, direkt nach dem Urknall, weil da war jetzt ja alles sehr, sehr heiß. Wir haben ja gerade von Wärmestrahlung geredet. Ja, das heißt, wenn alles sehr, sehr heiß ist, mehrere Millionen Grad oder so, wie sieht das eigentlich aus? Gibt es da so eine Art Maximaltemperatur? Und gab es da überhaupt schon Licht oder gab es erstmal direkt nach dem Urknall nur dieses Quark-Gluon-Plasma, über das wir schon mal geredet hatten in der Folge Kosmologie und in der Folge über ja, den Anfang des Universums quasi? Es ist in der Tat so, Licht gibt es quasi von Anfang an, weil Licht ist ja einfach nur eine elektromagnetische Anregung. Diese Felder waren mehr oder weniger da. Ja, es war so, dass direkt nach dem Urknall wahrscheinlich diese Felder noch nicht separiert sind. Ja, es ist ein bisschen komplizierter, aber zur Zeit dieses Quark-Gluon-Plasmas, wo die noch nicht gebunden sein können, also Quarks noch nicht an Gluonen gebunden sein können, das heißt, es gibt zum Beispiel noch keine stabilen Atomkerne und sowas. Da gibt es schon immer Licht, was auch immer mehr oder weniger alles kaputt schießen kann. Allerdings ist das nicht wirklich frei. Also die freien Wegstrecken von Licht sind sehr, sehr, sehr klein. So ein Photon entsteht und wird sofort wieder absorbiert. Es entsteht und wird sofort wieder absorbiert. Das sind so instantane Vorgänge. Das ganze Universum ist mehr oder weniger erfüllt von diesen Vernichtung, Entstehung, Vernichtung. Und das führt dann zu diesen extrem heißen Temperaturen und dazu, dass da noch nicht irgendwas gebunden sein kann, sondern immer alles ja direkt wieder kaputt geschossen wird, mehr oder weniger. Schluss nach oben. Als Maximaltemperatur gibt es theoretisch wieder nicht. Ja, man kann sich jetzt wieder so experimentelle Grenzen ausdenken, wie das eben auch der Fall war bei Energie nach unten. Wir könnten jetzt sagen, okay, irgendwann, wenn genug Energie auf einem Punkt ist, würde zum Beispiel wieder ein schwarzes Loch entstehen oder sowas. Solche Grenzen gibt es auf jeden Fall. Aber so eine Grenze nach oben gibt es erstmal sonst nicht.
Jetzt könnte man natürlich mal ausrechnen, wie viel Energie ein Photon bräuchte, um ein schwarzes Loch zu produzieren. Oder wir tun es nicht. Das könnt ihr ja mal als Hausaufgabe quasi machen, wenn ihr da ein bisschen Langeweile habt.
Genau, dann ist noch eine Frage dazu, wie sieht das eigentlich aus? Diese ersten Photonen, sind die eigentlich heute auch noch unterwegs? Ist das dann so Gammastrahlung oder so, weil die ja damals so extrem heiß und energiereich gewesen sein müssten? Diese ganz ersten Photonen, die sind ja immer sofort wieder absorbiert worden. Das heißt, die sind nicht mehr unterwegs. Das heißt, es hat ein bisschen gebraucht, bis das Ganze durchsichtig geworden ist für Licht. Da ist dann die kosmische Hintergrundstrahlung entstanden. Und die ist heute noch unterwegs. Allerdings lange nicht mehr so energiereich wie damals. Und das hatten wir vorhin angesprochen. Das Universum dehnt sich ja aus und dadurch verliert das Licht immer und immer mehr durch die Rotverschiebung an Energie. Und deswegen ist es eben nicht mehr so heiß wie damals, sondern heute sind die Temperaturen bei ein paar Kelvin.
Ja, aber die Photonen, die wirklich von knapp 400.000 Jahren nach dem Urknall ausgesandt wurden, sind heute immer noch unterwegs und können aufgefangen und gemessen werden. Also man kann schon sehr, 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 sehr alte Photonen finden.
Gut, kommen wir mal wieder in die aktuelle Zeit, was das Licht angeht. Nicht direkt nach dem Urknall. Reden wir zum Beispiel mal über Kerzen. Er schreibt, ihr habt einmal erläutert, dass es Einzelphotonenquellen gibt und das menschliche Auge sogar einzelne Photonen erkennen kann. Kann man sagen, wie viele Photonen zum Beispiel eine Kerze pro Sekunde abstrahlt oder etwa die Sonne? Kann man hier aber auch etwa den Anteil bzw. die Zahl der Photonen des sichtbaren Lichts beziffern? Ja, kann man, ganz einfach. Das könnte ich jetzt oder könnte man jetzt im Prinzip für all diese Objekte ausrechnen. Ich habe Kerze angesprochen, weil wir das vorher uns in der Tat mal kurz angeguckt hatten. Janis, hast du die Zahl da?
Ja, die einfache Antwort ist auf jeden Fall mehr als ein Photon. Aber bei der Kerze ist ganz schön, dass eine Kerze ungefähr ein Lumen an Leuchtstärke hat. Dieses Lumen kommt nämlich ursprünglich daher, dass es darauf bezogen wurde, wie hell so eine Kerze ist. Und wenn ich jetzt so eine Kerze nehme mit einem Lumen und eine Wellenlänge von ja, so 540 Nanometer nehme, also so mitten im sichtbaren Bereich, dann wird das so ein paar mal 10 hoch 15 Photonen pro Sekunde ausstrahlen. Also schon eine sehr, sehr große Zahl. Also da kommt einiges an Photonen raus.
Genau. Also man braucht die Anzahl der Lumen, man muss das Frequenzspektrum kennen, also wie viel Energie steckt in einem Photon. Und dann kann man die Photonen pro Sekunde ausrechnen. Das heißt, man kann hier wirklich Photonen zählen.
Deswegen kann man ja auch eine Kerze mit bloßem Auge über viele, viele Kilometer sehen, theoretisch, wenn natürlich die Luft klar genug ist und nicht genug absorbiert wird. Aber allein von der Leuchtstärke kann eine Kerze schon sehr weit weg sein und ich kann sie trotzdem noch mit dem bloßen Auge sehen.
Ja, die Photonen verteilen sich dann ja nur auf den Raum, weil die ja, ja radialsymmetrisch abgestrahlt werden. Das heißt, pro Raumbereich, je weiter ich weggehe, wird es dann immer weniger und weniger Photonen. Das müsste man noch gucken. Das war jetzt quasi die Gesamtanzahl der Photonen, die dann in den ganzen Raum abgestrahlt werden. Ja, wie viele davon in deinem Auge landen, das müsste, und das hängt dann vom Abstand ab, natürlich. Gut, das nächste, gucke ich gerade, geht über die Wärmestrahlung. Das haben wir im Prinzip schon mit beantwortet. Obwohl noch nicht ganz. Ich lese es einfach mal vor, sehe ich gerade. Warum liegt die Wärmestrahlung im langwelligen Infrarotbereich? Das hatte ich im Prinzip gesagt. Ja, ich habe gesagt, okay, es hängt immer von der Temperatur ab. Und die Wärmestrahlung, die wir so kennen, das ist so Zimmertemperatur ungefähr. Und die ist einfach dann im langwelligen Infrarotbereich. Die Frage, die jetzt aber noch nicht ganz klar beantwortet ist, ist das, was danach kommt. Und zwar, ich dachte, dass die Energie mit abnehmender Frequenz auch abnimmt. Sichtbares Licht müsste doch somit viel mehr Energie und damit mehr Wärme transportieren, wie etwa das Infrarotlicht. Und das ist jetzt so ein bisschen fehlgeleitet vielleicht der Begriff Wärmestrahlung. Denn Wärmestrahlung ist nicht nur im Bereich des Infraroten, ja, aber nur da nennen wir es mehr oder weniger Wärmestrahlung. Das heißt, Wärmestrahlung ist nichts Besonderes. Das ist einfach nur die elektromagnetische Strahlung, die ein Körper von sich aus aussendet, weil er eine Temperatur hat. So, aber die liegt nicht nur im infraroten Bereich, die kann auch im sichtbaren Bereich liegen. Dann sendet er in der Tat mehr aus oder mit höherer Frequenz das Ganze aus. Dann nennen wir es normalerweise nicht mehr Wärmestrahlung, weil es nicht die Wärmestrahlung ist, die uns so umgibt, aber es ist eigentlich dieselbe Art von Strahlung.
Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob Wärmestrahlung davon kommt, dass es durch eine Wärme abgestrahlt ist oder ob wir es als Wärme empfinden, wenn es auf uns auftrifft. Weil das ist typischerweise der Bereich im Infraroten und so. Das ist die Strahlung, die wir als Wärme empfinden, wenn die mit unserer Haut zum Beispiel wechselwirkt. Weil das eben keine wirklichen atomaren Übergänge treibt, sondern einfach Moleküle zum Beispiel zur Rotation oder zur Schwingung anregt, was dann eben zu einer Erwärmung führt. Wenn ich jetzt mir Gammastrahlen angucke und da reingucke, dann werde ich nicht so wirklich eine Erwärmung spüren, sondern eher ziemlich harte Verbrennungen, weil einfach Sachen kaputtgeschossen werden in meinem Gesicht. Das heißt, Wärmestrahlung ist wirklich eher das, was man als normale Wärme empfindet und nicht wo man wirklich Probleme bekommt.
Genau, sehr gut. Ja, also es hängt ein bisschen mit der Wechselwirkung, mit unserer Haut und sowas auf jeden Fall auch zusammen. Die nächste Frage, den nächsten Fragenblock fasse ich mal wieder ein bisschen zusammen. Da geht es im Prinzip darum, diese ersten Photonen, egal wie alt die jetzt sind, ja, 13 Milliarden Jahre oder so, spielt keine große Rolle. Warum kommen die überhaupt heute noch bei uns an? Warum sind die überhaupt noch unterwegs? Müssten die nicht schon lange mal auf irgendwelche Restatome oder Moleküle, Restmoleküle im Vakuum getroffen sein und absorbiert worden sein oder so? Also warum sind die überhaupt noch unterwegs, wenn das, es gibt ja kein perfektes Vakuum. Es ist ja immer noch hier und da ein Teilchen da.
Ja, aber erstmal gibt es sehr, 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 sehr viele Photonen von damals, die durch den Raum gewandert sind. Das heißt, es gibt eine sehr, sehr große Anzahl an Photonen, die Chance hatten, zu uns zu kommen. Und auch wenn es kein perfektes Vakuum gibt, ist das Universum schon teilweise sehr leer. Das heißt, es gibt sehr viel Raum, wo einfach sehr wenig bis fast gar nichts ist. Und das ist so wenig, dass es einfach immer noch sehr viel Photonen gibt, die relativ ungehindert zu uns kommen können, ohne wirklich mit irgendwas gewechselt wirkt zu haben. Natürlich gibt es dann auch teilweise Photonen, die jetzt zum Beispiel an einem kleinen Staubteilchen ein bisschen streuen und vielleicht ein bisschen Energie verlieren, aber nicht komplett absorbiert werden. Das heißt, es gibt auch noch einige Photonen, die zwar gewechselt wirkt haben, aber nicht verloren gegangen sind. Das heißt, auch die würden bei uns ankommen.
Ja, es ist wirklich beeindruckend und völlig unvorstellbar, wie leer und wie groß das Universum in Wirklichkeit ist. Also das muss man sich wirklich mal, also egal welche Animation sich irgendwie anguckt, man kann es sich nicht vorstellen, das Universum ist so, so leer. Da ist wirklich eigentlich gar nichts. Ja, selbst die paar Sonnen und Galaxien und so weiter, das ist im Prinzip gar nichts. Und auch die Teilchen, die es dann doch im Vakuum und so gibt hier und da, gerade wenn ich außerhalb von Galaxien gucke, ja, also innerhalb von Galaxien, da geht's noch, hier und da findet man mal ein Teilchen irgendwie, aber wenn ich außerhalb zwischen verschiedenen Galaxien oder sogar zwischen Galaxieclustern oder so gucke, da ist wirklich fast gar nichts mehr. Das ist unvorstellbar leer.
Ich glaube, da möchte ich mal zwei Beispiele zu anbringen noch, um so ein gewisses Gefühl dafür zu bekommen, wie leer das Universum ist. Wir haben ja diese Vorstellung von dem Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter, wo es ganz viele Asteroiden gibt, die um die Sonne kreisen. Und das ist ja so eine Vorstellung von, oh, da sind ganz viele Gesteinsklumpen. Wenn ich einfach zufällig da durchfliege, ist es extrem unwahrscheinlich, dass ich auch nur auf einen Gesteinsbrocken treffe. Das heißt, allein das ist schon sehr leer, wo wir so eine Vorstellung haben, dass da eigentlich eine Menge Materie ist. Und das nächste ist, wenn ich zwei Galaxien habe, und Galaxien sind ja wirklich die Masseansammlungen im Universum, wo die Masse am meisten konzentriert ist, wo die ganzen Sonnen entstehen und wo wirklich Masse gravitativ gebunden ist und wechselwirkt. Wenn zwei Galaxien kollidieren, ist es extrem unwahrscheinlich, dass, wenn wir zum Beispiel mit unserer Galaxie in die Andromeda-Galaxie krachen, dass unsere Sonne mit irgendwas zusammenstößt. Das heißt, auch da ist schon so viel leerer Raum zwischen den ganzen Sonnen. Und ja, das sind die wirklich geballten Massezentren im Universum. Das heißt, man kann sich dann ungefähr vorstellen, was für Größenordnung weniger an Dichte außerhalb von Galaxien herrscht.
Sehr gutes Beispiel, ja. Wenn zwei Galaxien quasi aufeinander zurasen oder zustoßen, gravitativ angezogen, dann gehen die im Prinzip ungehindert durcheinander durch, ohne sich zu treffen, weil die einzelnen Objekte in diesen Galaxien sich einfach nicht treffen, weil es doch so, so leer ist in Wirklichkeit. Und das Einzige, was wirklich passieren würde, wäre wahrscheinlich eine gravitative Wechselwirkung, dass die Zentren der beiden Galaxien dann sich irgendwie ein bisschen drehen oder verändern oder so. Aber es würde fast gar keine oder vielleicht sogar gar keine Kollision geben zwischen einzelnen festen Objekten in der Tat, weil es so leer ist. Und es ist sogar so, wenn man auf das Sonnensystem zum Beispiel, auf unser Sonnensystem von oben so drauf guckt, da kennt ihr vielleicht die Bilder, wo die ganzen Planeten eingezeichnet sind und so weiter, was du auch gerade angesprochen hast mit dem Kuipergürtel oder so, wo ich dann die ganzen Gesteinsbrocken noch habe. Wenn man das in realgetreu einzeichnen würde, würde man nichts davon sehen. Also wenn ich von oben auf so ein Sonnensystem gucke, dann würde ich kein einzelner Planet hätte quasi die Größe von einem Pixel. Ja, nichts davon könnte ich einzeichnen.
Apropos einen Pixel, ich weiß leider nicht mehr genau, wo ich das gefunden habe, aber irgendwo im Internet, wenn man danach sucht, findet man es, gibt es eine Seite mit einer Animation des Sonnensystems, wo ich glaube, die Sonne einige Pixel groß ist oder die Planeten einige Pixel groß sind. Und dann kann man quasi mit dem Scrollbalken sich da durch das Sonnensystem durchscrollen, um zu sehen, wann bin ich bei der Erde, wann bin ich beim nächsten Planeten. Und es dauert ewig, bis man da irgendwo hinkommt. Also da kriegt man wirklich ein Gefühl dafür, wie leer das eigentlich auch im Sonnensystem schon ist.
Ich glaube, der Mond ist ein Pixel, glaube ich.
Das könnte sein.
Die Seite ist auf jeden Fall sehr toll. Genau, ich glaube, das kleinste Objekt, was man darstellen wollte, war der Mond. Und deswegen hat man gesagt, der ist ein Pixel. Und dann sieht man aber, selbst die größten Planeten sind auch nur so eine Handvoll Pixel dann. Und die Sonne ist das Einzige, was man in dem Maßstab wirklich sieht. Und ja, man scrollt sich durch unendlich viele Seiten von Leere, bis man dann mal zu irgendwelchen Objekten kommt. Also, das Universum ist einfach sehr, sehr, sehr leer, ist wahrscheinlich die beste Antwort auf diese Frage. Gut, es wird ein bisschen technischer. Es geht jetzt als nächste Frage ein bisschen abgehoben wieder davon. Wir kommen mal wieder zurück in die Realität, vielleicht ins Labor sogar oder zu irgendwelchen anderen, ja, Anwendungen mit Licht. Und ganz simple Frage, wie funktioniert eigentlich ein Polarisationsfilter? Man kennt zum Beispiel verschiedene Effekte. Er sagt zum Beispiel, er hat ein Taschenrechner-Display auseinandergebaut und hat dann gesehen, dass da irgendwie in so einem Display verschiedene Polfilter oder Polarisationsfilter noch aufgelegt sind, damit verschiedene Zahlen angezeigt werden können. Ja, die Antwort ist in Wirklichkeit, es gibt verschiedene Arten, wie Polarisationsfilter funktionieren können. Also das Grundprinzip ist einfach, dass man normalerweise Polarisation in eine bestimmte Richtung nicht durchlassen will. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das verhindern kann. Also sagen wir haben ja gesagt, Polarisation ist die Richtung, in der diese Wellen schwingen. Die elektromagnetische Welle zum Beispiel, sagen wir jetzt mal nur die elektrische Welle. Und wenn ich jetzt ein kleines Gitter zum Beispiel habe, ja, und ich sage jetzt mal, elektrische Welle, wenn die auf dieses Gitter trifft oder in die Nähe des Gitters kommt, die hat ja auch dann immer noch dieses magnetische Feld und so weiter, was schwingt, das kann jetzt zum Beispiel diese kleinen Gittermoleküle oder so zum Schwingung anregen. Ja, dann wird es da nicht durchkommen, weil es absorbiert wird von diesem kleinen Gitter. Das heißt, das ist so ein klassischer Polarisationsfilter, wo ich sage, alles, was entlang meines Gitters quasi schwingt, das würde nicht durchkommen, weil es das Vermögen hat, die Energie am Gitter abzugeben und das Gitter zum Schwingen anzuregen. Und alles, was senkrecht dazu ist, das würde genau durchgehen, das würde das Gitter nicht anregen können. Das ist jetzt ein bisschen vereinfacht gesprochen, das ist in Wirklichkeit ein bisschen komplizierter, wenn man sich das ja quasi feldtheoretisch anguckt. Aber so wird es oft in der Schule erklärt, meine ich. Und so kann man sich einen einfachen Polarisationsfilter vorstellen. Also ich muss irgendwie gucken, wie kann ich eine Schwingungsrichtung aussortieren oder wie kann ich vielleicht auch nur eine bestimmte Schwingungsrichtung durchlassen. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten dazu. Aber es hängt immer damit zusammen, wie kann ich das manipulieren. Ja, es gibt auch Möglichkeiten, dass ich diese Schwingungsrichtung drehen kann. Und das heißt, man kann das im Prinzip völlig frei manipulieren, je nachdem, wie jetzt gerade das elektrische Feld schwingt. Ich kann es entweder blockieren in die eine Richtung, blockieren in die andere Richtung. Ich kann es drehen von der einen zur anderen Richtung. Ich kann es um einen bestimmten beliebigen Winkel drehen. Man ist da weit genug, dass man im Prinzip für all diese Sachen ja Optiken hat. Gut, kommen wir vielleicht nochmal weiter zur nächsten Frage, die ich sehr, sehr spannend finde. Und zwar geht es da um Strahlungsdruck. Vielleicht können wir da ganz allgemein mal was zu sagen erstmal.
Ja, wir hatten ja schon mal festgestellt, dass Photonen nicht nur Energie haben, sondern auch einen Impuls. Und wenn etwas einen Impuls hat, kann das natürlich diesen Impuls auf andere Objekte übertragen. Das heißt, wenn ein Photon auf ein Objekt auftrifft und von dem reflektiert wird, überträgt es quasi seinen doppelten Impuls auf dieses Objekt. Und dieses Objekt erfährt dann damit natürlich auch eine Kraft, durch die Strahlung einen Strahlungsdruck oder eine Strahlungskraft. Und das ist natürlich nicht so wirklich viel, wenn man jetzt ein Photon hat. Aber wenn man eine ganze Menge Photonen hat, dann kann sich das schon aufaddieren. Und das kann man sich natürlich zum Beispiel zunutze machen, wenn man im Sonnensystem irgendwann mal sehr leichte Raumfähren aus dem Sonnensystem hinausschleudern möchte. Dann kann man den Strahlungsdruck der Sonne so ein bisschen nutzen, um die aus dem Sonnensystem rauszuschieben. Es ist nicht so super effizient, aber es reicht doch für einige Sachen aus.
Genau, da geht dann die Strahlung auch, die Frage, die Strahlung, sehr gut, die Frage geht da auch hin. Und zwar ist die Frage letztendlich, wie groß ist eigentlich zum Beispiel der Strahlungsdruck von der Sonne auf die Erde? Und bewirkt das eine Veränderung der Umlaufbahn der Erde sogar? Also schiebt das irgendwie die Erde so ein bisschen weiter raus, als sie ohne diesen Strahlungsdruck wäre?
Ja, und das kann man sich dann so ein bisschen ausrechnen. Und da kommt man darauf, dass die Erde ungefähr eine Kraft von 5 mal 10 hoch 8 Newton erfährt. Das entspricht, wenn man das jetzt so auf uns ein bisschen umgänglichere Einheiten, zum Beispiel als Gewichtskraft bezieht, wären das ungefähr 50.000 Tonnen, die ja an der Erde drücken, von der Sonne aus gesehen. Das ist jetzt nicht so wirklich viel.
Ja, man muss sich das vorstellen im Vergleich zu dem Gewicht der Erde oder alleine im Vergleich zum Gewicht von einzelnen kleinen Gebirgen oder so, die sich ja auch immer wieder verschieben und die Erdplatten verschieben sich und so weiter. Das hört sich viel an, aber es ist in Wirklichkeit nicht viel und die Umlaufbahn wird deswegen so gut wie gar nicht beeinflusst.
Aber natürlich hat man das Problem, dass Raumsonden und Satelliten, die sehr empfindlich zum Beispiel auf Positionsmessungen sind, wie zum Beispiel bei der LISA-Mission, wenn man Gravitationswellen messen möchte und Abstände zwischen Satelliten sehr genau messen möchte, da ist das natürlich ein Problem, dass da dieser Sonnenwind und der Strahlungsdruck an diesen Satelliten wackelt und schiebt und deren Umlaufbahn so ein bisschen verändert. Und da muss man dann wirklich Gegenmaßnahmen ergreifen, dass das nicht ein Problem wird.
Okay, das waren, glaube ich, mehr oder weniger alle Fragen. Vielen Dank dafür. Wir kommen zur nächsten E-Mail. Wir haben es soweit geschafft. Und jetzt gehen wir ein bisschen, jetzt wird es ein bisschen, ja, moderner. Wir gehen jetzt nämlich in die spezielle Relativitätstheorie und das Licht dort. Es ist nämlich jetzt so, vielleicht kann ich das mal vorweg noch mal sagen. Wir haben das in der Folge der über spezielle Relativitätstheorie noch mal deutlich intensiver gemacht oder besprochen, ist das Licht im wirklich oder wenn es gibt die Zeitdilatation, das heißt, je schneller sich etwas bewegt, desto langsamer vergeht die Zeit im Vergleich zu anderen außenstehenden Beobachtern. Das ist dieser klassische Effekt, von dem ihr bestimmt schon mal gehört habt. Und Licht geht jetzt ja mit Lichtgeschwindigkeit, bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, wenn man dieser Argumentation folgt, dann heißt es quasi, dass für Licht die Zeit stillsteht. Ja, für Licht vergeht keine Zeit. Und dann ist jetzt die Frage aus der E-Mail von Andreas, vielen Dank dafür. Ich fasse das nochmal so ein bisschen zusammen. Die Frage ist, wie kann das jetzt eigentlich noch, wie sieht das überhaupt mit Kausalität aus, wenn für Licht quasi keine Zeit vergeht? Also, ja, es kann ja irgendwie, Licht kann ja irgendwie schon entstehen und dann irgendwo wieder absorbiert werden, also emittiert werden, absorbiert werden. Dazwischen kann auch was passieren. Ja, es kann sein, dass irgendwie Licht irgendwo entsteht. Dann passiert irgendwas und dann wird Licht irgendwo reflektiert, kommt zurück. Das heißt, irgendwie haben sich die Bedingungen geändert. Aber wenn Licht gar keine Zeit sieht, wie passt das zusammen? Wie kann dann überhaupt noch so eine Kausalität vernünftig ja vonstatten gehen?
Ja, und das ist so ein bisschen eine Frage, die man von verschiedenen Richtungen angehen kann. Man kann zum Beispiel sagen, für Licht ist einfach Zeit nicht wirklich definiert. Das heißt, es ist nicht so, dass für Licht alles gleichzeitig stattfindet und deswegen Sachen wirklich überall gleichzeitig sind, sondern es ist ein bisschen schwierig, weil man aus Sicht des Lichts keine Uhr definieren kann, die eine bestimmte Zeit anzeigt. Das ist einfach nicht möglich. Das heißt, wenn man in einem Bezugssystem vom Licht sitzt, hat man keine Zeit, die vergeht. Aber das heißt nicht, dass für andere nicht die Zeit normal vergeht und auch das Licht in deren Bezugssystem sich von einem Ort zum anderen in einer endlichen Zeit bewegt. Also es ist immer diese Geschichte, was man ja auch in den einfachen Fällen in der speziellen Relativitätstheorie hat, mit was ist gleichzeitig und wie hängt das vom Beobachter ab und wie hängt das vom Bewegungszustand ab. Das heißt, wenn ich langsam bin und sage, die beiden Ereignisse sind für mich gleichzeitig und jetzt kommt jemand aus einer anderen Richtung mit einer hohen Geschwindigkeit, der würde sagen, nein, die sind nicht gleichzeitig. Und so ein bisschen kann man sich das auch vorstellen, dass das Licht mit seiner Lichtgeschwindigkeit ja im Prinzip denken würde, dass alles gleichzeitig ist, aber für uns mit einem ganz anderen Bewegungszustand, der weit unterhalb der Lichtgeschwindigkeit ist, sind das eben doch unterschiedliche Ereignisse, die nicht gleichzeitig stattfinden. Eine leicht andere Sichtweise ist, wenn man sich jetzt in der speziellen Relativitätstheorie so Raumzeitabstände anguckt. Das heißt, ich habe ja meine drei Raumdimensionen, meine eine Zeitdimension und zwei Ereignisse haben ja einen gewissen Raumzeitabstand. Und die sind ja typischerweise invariant, also diese Länge ist fix und die ändert sich nicht. Und jetzt kann man das so ein bisschen so hin und her schieben, dass das Licht sehen würde, okay, ich habe vor allem einen räumlichen Abstand und keine Zeit, die vergeht, was dann diesen Gesamtabstand erzeugt. Und für uns ist das halt so, dass da auch eine gewisse Zeit zwischen zwei Ereignissen vergeht, die dann diesen gesamtraumzeitlichen Abstand erzeugen und eben nicht nur Raum. Das heißt, wir sehen quasi den gleichen Abstand zwischen Ereignissen, aber auf eine leicht andere Art und Weise, was die Zeit betrifft. Ich hoffe, das war nicht zu kompliziert, aber es ist nicht so super intuitiv, aber ja,
ja,
versuchen halt das so ein bisschen anschaulich zu erklären.
Diese letzte Anmerkung kann man vielleicht sonst auch noch mal, ja, aber es war auf jeden Fall sehr schön nochmal, dieser Kommentar am Ende. Genau. Ich habe die ganze Zeit noch eine Frage im Kopf gehabt und habe sie nicht mehr gefunden, beziehungsweise ich habe sie jetzt wieder gefunden. Ich habe sie nämlich eben aus Versehen übergangen bei Ulrichs E-Mail, deswegen komme ich noch einmal darauf zurück. Entschuldigung dafür, ich lese sie natürlich trotzdem vor. Ja, den Blog lese ich mal komplett vor. Es ist wieder sehr, sehr praktisch an der Stelle. Könnt ihr vielleicht auf einfache Weise erklären, ja, das wird sich zeigen, da bin ich mir nicht so sicher, nach Jannes Erklärung gerade. Ja, es geht jetzt ja nicht über die spezielle Relativitätstheorie. Also könnt ihr vielleicht auf einfache Weise erklären, woran es liegt, dass Stoffe transparent sind und wie das mit der Frequenz zusammenhängt. Klares Glas ist für sichtbares Licht nahezu komplett durchlässig. Ich habe gehört, dass der für den Hautkrebs verantwortliche UV-Anteil des Sonnenlichts Autoscheiben nur zu etwa 2-5% durchdringen und somit hinter einer Autoscheibe die Gefahr für Hautkrebs nicht sehr hoch ist. Bei der Entscheidung über eine Berufskrankheit Hautkrebs bei Berufskraftfahrern wird dies zumindest so berücksichtigt. Warum wird sichtbares Licht durchgelassen und UV-Licht nicht? Wenn die UV-Strahlung aufgehalten wird, wieso wärmt sich dann eine Autoscheibe im Sommer kaum? Oder wird das UV-Licht einfach reflektiert? Warum spiegelt ein Spiegel, also es geht jetzt hier noch weiter, es wird grundlegend sogar, spiegelt ja auch nur bestimmte Frequenzen, beziehungsweise das sichtbare Licht? Kann ich mit einem Laser einen Spiegel zerstören, wenn der stark genug ist? So, das waren jetzt diese ganzen, ja, einfachen Fragen, die ich da eben aus Versehen übersprungen habe, die alle damit zu tun haben, was passiert eigentlich, wenn Licht jetzt auf so Materie trifft?
Also ich möchte mal aus praktischer Erfahrung sagen, dass wenn ein Laser stark genug ist, der sehr, sehr gut Spiegel zerstören kann. Für Spiegel werden auch immer Zerstörschwellen angegeben. Irgendwo ist der Punkt erreicht, wo einfach trotzdem Absorption stattfindet, die groß genug ist, um eben das Material thermisch zu zerstören. Schöner Effekt ist übrigens auch, wenn man einen sehr schönen Spiegel hat, wo theoretisch das ganze Licht reflektiert werden würde und jetzt keine große Wärme auf dem Spiegel eintragen würde, aber da so ein bisschen Schmutz drauf ist, der jetzt Licht absorbieren kann und damit Wärme absorbieren kann, dann wird das auch sehr schnell dazu führen, dass dann der ganze Spiegel verbrennt, weil dann eben um diesen sich einbrennenden Schmutz die Oberfläche vom Spiegel auch zerstört wird, die dann auch nicht mehr reflektierend ist, dann auch absorbiert und dann breitet sich das so aus. Also das geht wunderbar.
Vielleicht kann man das noch mal ein bisschen grundlegender erstmal angehen sogar. Wenn ich sage, okay, was kann denn überhaupt passieren, wenn jetzt Licht auf so eine Oberfläche trifft? Du hast ja gerade gesagt, es kann absorbiert werden und dann heizt es sich offenbar auf. Ja, das ist der Punkt. Also wenn Licht absorbiert wird, heizt sich das Material auf. Licht kann reflektiert werden, dann geht es einfach Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel zurück, aber das Material selber heizt sich nicht auf. Oder es kann transmittiert werden, es geht einfach durch, zum Beispiel eine Scheibe durch. Ja, dann wird es auch erstmal keine Energie quasi deponieren in der Scheibe. Die Scheibe selber würde dadurch nicht wärmer werden. Und dann kann es streuen. Ja, das Licht kann an verschiedenen Oberflächen streuen. Das ist im Prinzip eine Reflexion, aber das ist eine Reflexion an einer sehr rauen Oberfläche, sodass ich nicht ganz klar definieren kann, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, sondern die Winkel sind auf ganz kleinen Maßstäben immer unterschiedlich und deswegen wird das Licht einfach wie in so einer natürlichen Wand oder so oder an unserem Schreibtisch oder so. Das sind alles so Oberflächen, die nicht glatt genug sind, dass das Licht einfach schön reflektiert wie bei einem Spiegel, sondern da wird das Licht dann streuen an diesen Oberflächen. Genau, das heißt, es muss immer irgendwie eine Absorption geben, damit Energie übertragen werden kann an das Medium. Das liegt auch eigentlich immer vor. Man kann kein Medium herstellen, das gar nicht absorbiert. Aber man kann es eventuell schaffen, dass es ganz, ganz, ganz wenig absorbiert. So bei irgendwelchen, wenn man mit sehr hohen Lasern arbeitet, also mit sehr leistungsstarken Lasern, dann darf davon nicht viel absorbiert werden, weil sonst geht alles sofort kaputt. Das ist das, was du gerade meintest. Ja? Wenn ich einen Spiegel habe und das ist nur ein kleinster Staubkorn, der dafür sorgt, dass Licht absorbiert werden kann, dann geht der halt sofort kaputt. Das heißt, die muss man wirklich so bauen, dass da so gut wie gar nichts absorbiert wird und das Ganze entweder durchgeht oder reflektiert wird. Ja, bei Scheiben, bei so normalen Scheiben kommt's, das ist der zweite Punkt, kommt's auf den Einfallswinkel des Lichtes an. Das heißt, ohne jetzt mathematisch zu werden, hängt es auch noch vom Winkel ab, wie viel jetzt reflektiert wird, wie viel transmittiert wird. Bei einer Autoscheibe ist es meistens so um die 5% oder so, die reflektiert werden. Wie gesagt, es hängt am Winkel. Und es ist in der Tat so, dass das Ganze jetzt als letzten Punkt auch noch frequenzabhängig ist. Im Prinzip ist jedes Material, was man so kennt, transparent, durchsichtig, für die richtige Frequenz. Ja, da kriegt man vor allen Dingen Probleme, wenn man irgendwelche Röntgenlaser zum Beispiel hat, weil die so eine hohe Frequenz haben. Für die sind sogar normale Spiegel meistens durchsichtig, transparent. Das heißt, die gehen durch normale Spiegel einfach gerade durch und sehen die gar nicht. Und da muss man sich andere Sachen einfallen lassen. Da gibt es dann Fresnel-Linsen und solche Tricks. Will ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Aber ja genau, es hängt von der Frequenz des Lichtes ab, wie jetzt dieses Material für sie ist. Also wie hoch der Absorptionsanteil ist, wie hoch der transmittierte Anteil des Lichtes ist und wie hoch der reflektierte Anteil des Lichtes ist.
Das hängt vor allem von der, sagen wir mal, der energetischen Struktur im Material ab. Also meistens sind das ja zum Beispiel Elektronen, die auf verschiedene Energieniveaus gehoben werden können durch Interaktion mit Licht, die zum Beispiel in Metallen von einem in das Leitungsband gehoben werden können und dadurch Energie aufnehmen können. Das heißt, sobald ich irgendwelche Mechanismen habe, wo das Licht mit der gewissen Energie, die ich da drauf strahle, irgendwelche Elektronen zum Beispiel in andere Energieniveaus heben kann oder irgendwie damit wechselwirken kann, habe ich keine Transparenz mehr. Und in Bereichen, wo einfach keine Übergänge da sind, die mir das Licht ja quasi stehlen können, das sind dann Materialien, die für diese Energien transparent sind. Das heißt, das ist immer sehr, wie du sagtest, Energie- oder Wellenlängen abhängig, ob etwas transparent ist oder nicht. Das heißt, normales Glas ist für sichtbares Licht transparent, aber für UV-Licht wird es schon wieder absorbierend, weil eben die Energie von dem UV-Licht gerade so ist, dass es dann irgendwelche Übergänge treiben kann und deswegen absorbiert wird. Andersrum ist es so bei unseren Spiegeln, die für Nahinfrarot sehr hochreflektierend sind. Da kann man mit bloßem Auge einfach durchgucken, weil das im sichtbaren Bereich dann schon wieder transparent ist. Und es ist immer sehr interessant dann zu sehen, dass man dann einen Spiegel hat, wo man einfach wirklich durchgucken kann und denkt, und das ist jetzt ein Spiegel?
Mit unseren Spiegeln meinst du jetzt, was wir so im Labor stehen haben, wenn wir genau. Mit Infrarotlasern arbeiten? Das ist jetzt die Idee davon, genau. Ja, also es hängt davon ab. Und es ist in der Tat so, wenn die Fensterscheiben UV-Licht absorbieren vor allen Dingen, dann werden sie sich auch aufheizen nach und nach. Ja? Man kann natürlich das Ganze auch so beschichten. Ja, mit Beschichtungen kann man immer tricksen. So beschichten, dass es zum Beispiel UV-Strahlung reflektieren würde oder so. Und dann würden sie sich durch die UV-Strahlung nicht aufheizen. Zum Glück trifft die meiste UV-Strahlung eh gar nicht auf die Erde, sondern wird ja schon durch die Ozonschicht und durch die höheren Atmosphärenschichten absorbiert. Sonst hätten wir hier ganz andere Verhältnisse und Probleme.
Oh ja.
Ich bin so weit mit den Fragen, dass ich, glaube ich, keine mehr zum Thema Licht übrig habe.
Ich glaube, wir haben auch mittlerweile genug Fragen für heute beantwortet, oder?
Weiß ich nicht. Wollen wir noch Fragen beantworten, die nichts mit dem Thema Licht zu tun haben? Oder machen wir für heute Schluss, Janis?
Ich würde sagen, wir heben uns die fürs nächste Mal auf, dass wir da auch noch ein paar Fragen haben. Ich glaube, die Folge heute ist schon relativ lang und ja, es muss ja noch ein bisschen Spannung geben, was das nächste Mal so an Extras kommt.
Okay, aber schickt uns trotzdem bitte weiterhin Fragen. Wie gesagt, das kriegen wir schon irgendwie in den Griff. Zur Not suchen wir uns immer die besten und spannendsten raus. Ich denke, das ist auch da jedem genehm dann, dass es ja ein bisschen geordneter wird und nicht zu langweilig wird, weil wir dieselben Fragen immer und immer wieder beantworten. Solche Fragen würden wir dann, glaube ich, dann demnächst auch mal rauslassen. Aber genau, bitte, bitte, bitte schickt uns weiter Themenvorschläge und Fragen. Wir leben wirklich davon und dieser Podcast lebt wirklich davon. Wir brauchen diesen Input auch, weil wir auch einfach unsere Folgen darauf auslegen, wie ihr heute gesehen habt, diese Folge Licht kam eigentlich nur zustande, weil so viele Fragen zum Thema Licht kamen. Gut, Janis, ich bedanke mich für heute und wünsche dir noch eine schöne Woche. Apropos, wir haben ja mal gesagt, wir wollen so ein bisschen sagen, wann wir aufnehmen. Heute ist der 1. Oktober und die Folge kommt wahrscheinlich am Sonntag, am 4. Oktober, also in 3 Tagen. Kommt die Folge online. Das heißt, wir haben es mal wieder verschlafen, 1,5 Wochen was aufzunehmen und sind jetzt wieder relativ knapp dabei.
Ja, so knapp ja auch nicht.
Gut, wie immer noch eine schöne Woche euch allen. Lasst uns was da. Was uns vor allen Dingen am meisten hilft, ist, wenn ihr diesen Podcast teilt. Wenn ihr euren Freunden und Bekannten sagt, dass es diesen Podcast gibt und dass er euch vielleicht sogar gefällt, das würde uns natürlich freuen. Und wenn ihr ihn über eure Social-Media-Kanäle teilt und unsere Stories auf Instagram teilt und so weiter, das würde uns extrem freuen. Gut, bis dahin, alles Gute, ciao.
Bis zum nächsten Mal.